Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Mit den Klängen der deutschen Nationalhymne begann die Rad-WM in Innsbruck und das ist für uns natürlich ein Anlass oder einer der Anlässe, auch den ersten Wettkampftag in der WM in Innsbruck Revue passieren zu lassen und das tue ich, Lukas Kruse, natürlich hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast, in Zusammenarbeit mit radsportnews.com, natürlich nicht alleine, sondern mit drei wunderbaren Experten. Ich habe einmal den Peter Maurer, den Felix Mattes und Joachim Logisch von radsportnews.com am anderen Ende der Leitung, die sich zusammen hingesetzt haben, um mit mir den ersten Wettkampftag Revue passieren zu lassen. Grüßt euch.
Servus, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, dann starten wir doch gleich mal so ein bisschen rein in den Wettkampftag. Es ging um die Mannschaftszeitfahren der Frauen und Männer und den Auftakt machten die Frauen und es gab dort einen sehr überraschenden neuen Weltmeister und das war das deutschsprachige Team Canyon SRAM Racing zusammen mit Trixie Worak unter anderem, also einer Fahrerin, die doch schon sehr, sehr routiniert in dieser Disziplin ist, nämlich den 5. Mannschaftszeitfahr-WM-Titel ihrer Karriere gefeiert hat und was sie dann nach dem Rennen gesagt hat zu ihrem emotionalen Titel, das hören wir uns jetzt mal an.
Ganz besonders erstmal, weil es das sehr wahrscheinlich das letzte Teamzeitfahren war, was es gibt in der Austragung. Dann das letzte Rennen mit meinem Team, weil ich ja nächstes Jahr wechsle. Und dann, weil ich das 5. Mal gewonnen habe.
Also drei Faktoren, die zu Tränen geführt haben quasi. Was war so in deinem Kopf im Zielbereich? Was hast du als erstes gedacht? Eben an den Abschied vom Team oder wie lief das ab?
Eigentlich habe ich so daran gedacht, als wir wussten, dass wir gewonnen haben, da haben ja mehrere von uns geheult, dass keiner mit uns gerechnet hat und wir überhaupt nicht zu den Favoriten gezählt haben und das macht es natürlich total besonders, weil wenn du hier als Favorit rangehst und gewinnst, okay, dann ist es schön, freust dich, aber wenn du halt so viel Arbeit reinsteckst, und das ganze Jahr ist es halt nicht so gut gelaufen. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir nie diese Besetzung hatten wie jetzt. Also wir hatten nie die optimale Besetzung, weil immer irgendwas war oder eine Rundfahrt, da sind einige nicht gefahren. Wir waren letzte Woche hier, haben zusammen trainiert und man hat jeden Tag einen Fortschritt gesehen und das war echt Wahnsinn.
Und auch ihr Teamchef Ronny Lauke war sehr, sehr zufrieden und sprach mit den Kollegen über den sehr, sehr emotionalen Sieg des Teams.
Herzlichen Glückwunsch, Ronny Lauke. Danke sehr. Und schon wieder.
Ja.
Erzähl mal.
Großartig und teilweise auch unerwartet, obwohl wir einen Funken Hoffnung hatten, weil das Training lief extrem gut und wir wurden von Tag zu Tag besser. Wir wussten, dass wir extrem schnelles Material starten werden hier. Besser als alles, was wir vorher hatten. Wir konnten in einigen Bereichen noch ein bisschen zulegen. Die Fahrer haben sich jetzt im letzten Teil der Saison super entwickelt und wir waren alle super motiviert. Und es war, unser Ziel war ein Podium. Dass jetzt die mittlere Stufe ganz oben wird, ist natürlich eine super Überraschung. Aber wie gesagt, Funken Hoffnung war da, weil alles vorher gepasst hat. Und wir waren im Grunde nach 12 Kilometern, wir hatten unsere eigene Zwischenzeit nach 12 Kilometern, haben noch hinten gelegen, weit hinter Wiegel. Aber da waren wir, glaube ich, Paar mit Boitz und Zander. Aber so wie es lieb wussten wir, dass die Chancen sehr hoch sind, dass wir gewinnen werden. So wie Wiegel anging, wussten wir, dass sie einbrechen werden. Das war klar. Und somit hatten wir dann nur Boitz und Zander auf dem Schirm. Und das war großartig. Wir haben super Rennen gefahren, perfekt umgesetzt. Alles war geil anzusehen.
Erzähl mal ein bisschen über die Emotionen im Auto und dann vor allem auch hier im Zielbereich, als dann klar war, dass die anderen scheitern.
Ach, das kann man gar nicht beschreiben, weil man sitzt jetzt dort im Auto, ist den Livestream dort und denkst, das kann jetzt wirklich wahr sein, dass wir das jetzt holen, weil die letzten zwei Saisons, die waren ja doch eher durchwachsen. Und mit einem Lichtblicken hat auch, aber auch einigen Schattenseiten. Und jetzt das letzte Teamzeitfahren zu gewinnen mit den Fahrerinnen. Alena fährt erstes Rennen nach 2,5 Monaten Pause und war mit einer der stärksten in der Gruppe. Wobei ich jetzt niemanden explizit hervorheben möchte, weil sie wirklich sehr gut ausbalanciert war. Sie haben sich sehr, sehr gut unterstützt, sich sehr, sehr, sehr gut geschützt gegenseitig. Es war wirklich einfach geil anzusehen. Habe ich selten gehabt, dass ich wirklich so auch selber emotional angefasst war nach so einer Leistung von den Fahrern, weil es halt wirklich einfach gut aussah.
Ja, ihr drei, dann lasst uns doch mal über das Rennen reden. Es war schon eine fette Überraschung, dass das deutschsprachige Team Canyon dort den Sieg eingefahren hat.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich habe die Vorschau geschrieben und hatte eigentlich auf ein Duell zwischen Sunweb und Bulls abgezielt und habe mich damit eigentlich nicht wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Das haben eigentlich ziemlich alle so gesehen. Wahrscheinlich sogar Canyon SRAM selbst. Ich meine, selbst Lauke sagt ja, dass es eine große Überraschung war. Und hauen die da so eine Zeit raus und holen sich den Titel. Letztendlich, wenn man über die Historie des Teams redet, dann kann man nicht von einer Überraschung reden, weil die haben halt in unterschiedlichen Konstellationen, damals war auch Lauke noch sportlicher Leiter und nicht Teammanager, schon viermal vorher den Titel geholt, aber jetzt waren halt eigentlich in den letzten zwei Jahren Bulls Dohrmanns und Sunweb stärker und auch Cervelo Biegler, die hier ja gar nicht am Start standen, relativ kurzfristig abgesagt haben. Waren eigentlich auch schon so auf der Augenhöhe mit Canyon SRAM. Deswegen war es immer so, ja, Medaille wäre so das Ziel gewesen, aber Gold zu holen, Chapeau, richtig stark.
Was waren dann die ausschlaggebenden Gründe, warum Sie dann am Ende das schnellste Team waren und eben nicht die beiden Top-Favoriten, die Sie ja auch ein Duell geliefert haben, aber eben nur um den zweiten Platz?
Wenn man die Mannschaft hat fahren sehen, dann sah man, dass die unglaublich schnell sind. Und das Erfolgsgeheimnis war wohl, dass die geschlossen gefahren sind. Die haben versucht, zu sechs zu bleiben, haben ganz kontinuierlich gewechselt, wie übrigens auch bei den Männern später, Quickstep Floors, die auch gesagt haben, wir haben versucht, einfach ganz konsequent zusammenzufahren, ganz konsequent zu wechseln, keinen Fahrer zu verlieren. Und das war wohl auf dieser langen Strecke dann der Ausschlag, dass die beide am Ende zulegen konnten und so auch dann den Sieg einfahren konnten.
Und warum haben das andere Teams eben nicht so als entscheidenden Faktor ausgemacht? Denn alle anderen Teams sind ja wirklich nicht geschlossen über die Ziellinie gerollt. Warum hat ausgerechnet ein Team eben diesen Schritt gewagt und die anderen nicht?
Weil die anderen Teams wahrscheinlich gar nicht so gleichmäßig besetzt waren. Wenn man bei dem einen Frauenteam, wer war das, Felix, wo die eine Fahrerin ständig so 2 Meter Abstand hatte?
Ja, Wiggle High Five ist zum Beispiel zu schnell angegangen. Beziehungsweise die Fahrerinnen, die stark sind, sagen dann nicht zu schnell angegangen, aber für die Schwächeren im Team halt zu schnell angegangen. Und dann sind halt einige am Ende. Und da ist es dann, muss man halt auch das Verständnis dann taktisch haben, dass es dann Sinn macht, zumindest noch hinten dran sitzen zu bleiben im Windschatten. Und erstmal nicht mehr mitzuführen, sich vielleicht zu erholen, um dann irgendwann nochmal eine Führung fahren zu können. Und ja, das ist eine taktische Sache. Das muss man allerdings natürlich auch können, dranbleiben. Andere sagen auch, Dumoulin zum Beispiel hat jetzt bei den Männern, wenn wir auf die Männer schauen, gesagt, ja gut, wir haben Hager dann vorm Anstieg verloren. Aber es ist halt so, wir müssen ein gewisses Tempo weiterfahren nach unserem Plan. Und wenn wir das nicht fahren können oder wenn er da nicht mehr mithalten kann, dann muss man ihn zurücklassen und auch das sei Teamwork. Ist natürlich auch richtig. Und bei manchen Zeitfahren ist es ja auch tatsächlich so. Oft genug sieht man, dass ein Team kleiner ankommt und gewinnt. Aber hier auf der Strecke scheint es tatsächlich ein Vorteil gewesen zu sein, bis zum Schluss möglichst vollständig zu sein. Ich bin jetzt kein Aerodynamik-Experte, aber ich glaube, dass es auch aerodynamisch vielleicht sogar tatsächlich ein Vorteil ist für die vorderen Fahrer, wenn der Zug länger ist, wegen dem Luftstrom, der dann später hinten abreißt und nicht an ihnen hinten verwirbelt, sondern am Ende der Gruppe. Das ist jetzt eine laienhafte Einschätzung von mir, aber könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
Dann lass uns doch gleich mal weiterschauen zu den Männern. Wir haben es angesprochen, auch dort vielleicht nicht einer der absoluten Top-Favoriten siegreich, wobei, wenn man die Saison von Quickstep Floors etwas verfolgt, dann vielleicht doch schon irgendwie folgerichtig dieser Titel. Es war der 69. Saisonsieg für Quickstep Floors, die sich durchsetzen konnten, und auch hier hören wir mal einen der Beteiligten, nämlich Max Schachmann.
Es ist natürlich ein super Gefühl. Wir sind hier mit dem Ziel Gold angereist, gerade nach der Start Saison ist das jetzt hier ein super Abschluss fürs Team. Dieser Titel ist ganz, ganz wichtig für unser Team, und dass wir das jetzt so solide eingefahren haben, freut uns natürlich alle. Ja, man sollte sich nicht zu früh freuen. Wir wussten, dass die anderen auch sehr, sehr stark sind. Von daher ist das immer quasi noch ein bisschen Bangen. Wir sind ins Ziel gekommen, wir wussten natürlich nicht, wo wir stehen. Zur zweiten Zwischenzeit oder zur letzten war es noch mal relativ knapp. Ich habe schon gemerkt, dass wir nochmal gut drauflegen konnten zum Schluss. Wir sind nochmal nach dem Anstieg und nach der Abfahrt sind wir nochmal in einen schnellen Rhythmus reingekommen. Nichtsdestotrotz muss man immer bis aufs letzte Team warten.
Ja, Max Schachmann hat gesagt, es war so ein bisschen der Schlüssel, dass jeder seine Bestleistung bringen konnte, dass sie eben auch eine breite Mannschaft aufstellen konnten. Das spiegelt ja so ein bisschen das wider, was ihr auch gesagt habt. Ein breit aufgestelltes Team hatte wahrscheinlich einfach die besten Karten bei so einem Rennen.
Ja, das Team hat sich akribisch das ganze Jahr auf dieses Rennen vorbereitet. Niki Terpstra hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass sogar am Anfang wurde schon festgelegt, wer fahren soll. Im Laufe der Saison wurde dann nochmal gewechselt, als man merkte, das passt nicht so genau mit diesem Fahrer, hat man einen anderen reingenommen. Und das Ergebnis hat man gesehen, bei Männern und bei Frauen, das hat einfach perfekt ausgesehen, wenn man die im Fernsehen gesehen hat, die beiden Mannschaften, wie die gefahren sind, das war kaum zu verbessern bei beiden.
Zweiter Platz ging dann an Team Sunweb, 18 Sekunden hinter den Siegern, dritter wurde BMC, und von dem zweiten Platz, also von Sunweb, haben wir auch noch eine Stimme, nämlich Tom Dumoulin. Sunweb war ja als Titelverteidiger in dieses Rennen gegangen, und er hat darüber gesprochen, wie es denn jetzt so ist, als Titelverteidiger nur in Anführungsstrichen Silber zu holen.
Tom, one more. When you have gold already from last year, how does silver feel?
Like a slight disappointment, of course, after the gold from last year, but actually we did a really good TTT, and we can be very proud, I think. But of course, if you're the world champion from last year, it always, anything other than winning always feels a bit, slightly disappointing.
It was a really fast time trial course. Can you tell me a little about the race?
Yeah, it was in two parts, actually. The first 40 completely flat and fast, and then the last 20 with the climb. And I think we did it really well, but we didn't have the firepower anymore after the climb to really make a difference, and that's where we lost it a bit.
Ja, für Sunweb lief es also wirklich nicht nach Plan. Waren da die Gründe ähnlich zu verorten wie bei den Damen, also dass dort einfach nicht genug zusammengearbeitet werden konnte, dass man vielleicht auch taktische Fehler gemacht hat, oder wo seht ihr die Ursachen, dass Quickstep am Ende ganz, ganz vorne lag?
Ja, Dumoulin hat es angesprochen, Michael Matthews hat es gestern Abend in der Mac-Mix-Zone auch schon angesprochen. Die sind den Anstieg nach Axam sehr schnell hochgefahren, hatten da die beste Zwischenzeit, sogar deutlich, also 11 Sekunden schneller als Quickstep, und haben da wohl ein bisschen zu viel Körner gelassen. Das war so die erste Analyse von den Fahrern, die aber auch gesagt haben, dass sie selbst nochmal die Daten quasi, die Wattwerte und so weiter, alles anschauen müssen, um es genau zu analysieren. Aber das scheint so der erste Eindruck gewesen zu sein. Und ja, das macht natürlich Sinn. Es war, wie wir gesagt haben, ja am Ende wichtig, noch mit vielen Fahrern zu sein. Das bedeutet auch, dass es am Ende noch wichtig ist, Power zu haben, um hier auf dem Kurs bis zum Schluss richtig durchzudrücken. Und wenn dann halt am Berg schon die Energie aufgebraucht wird, dann fehlt es am Ende eben.
Und es ist auch so, wenn man mit den kleineren Teams gesprochen hat, es ist eigentlich immer wieder dieselbe Basis durchgekommen. Es wurde am Berg nach Axams oft auf Fahrer gewartet, und das Problem war dann, dass diese Fahrer eben nicht mehr anschließen konnten. Also die kamen zwar den Berg mit rauf mit dem Team, aber sie konnten auch nach der Abfahrt keine Führungsarbeit mehr übernehmen. Und ich denke, wie es der Joachim richtig gesagt hat, es gab zwei Teams, also jeweils eins bei den Herren und bei den Damen, die einfach an diesem Tag alles richtig gemacht haben. Und das war der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, also quasi der Weltmeister, der mit den wenigsten Fehlern, und das sind in diesem Fall eben Canyon SRAM Racing aus Deutschland bei den Damen, die also der neue Weltmeister im Mannschaftszeitfahren sind, und Quickstep Floors bei den Herren, ich habe es angesprochen, 69. Saisonsieg, das ist schon beeindruckend. Was man aber auch zu der Geschichte dazu noch sagen muss, es war das letzte Mannschaftszeitfahren, das in der aktuellen Form bei der WM ausgetragen werden wird. Soweit ist noch nicht bekannt, wo die Reise hingeht, ob es jetzt mit normalen Teams, also mit den Nationalmannschaften ausgefahren werden soll oder ähnliches. Aber bevor wir uns mit den möglichen Konsequenzen dieser Abschaffung dieses Rennens auseinandersetzen und darüber diskutieren und auch einige Fahrer zu Wort kommen lassen, gibt es jetzt erstmal eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind immer noch unsere drei Experten, Felix Mattes, Peter Maurer und Joachim Dogisch. Und ich habe es vor der Pause schon angesprochen, die Mannschaftszeitfahren des gestrigen Tages waren die letzten beiden in dieser Form im Rahmen einer Weltmeisterschaft. Und was Tom Dumoulin dazu zu sagen hat, das hören wir uns jetzt mal an.
Yeah, actually, yes, personally, yes, of course, because it's a nice event for us to show us as a team, and it's the most team event that you can find in cycling, but yeah, I can also understand the other side. If it's not interesting enough for the public, then yeah, if you could consider it to do different or to take it away.
There are many speculations about what is coming after this with a new TTT for nationals.
With men and women? I don't know if that's the solution. No. I think that's even weirder. That's weird. That's just like having two team time trials on one day. It's not like women and men are like cooperating. It's just the men and then the woman, and then we combine the times and that's it. Yeah, well.
Just doing it with the men's national team. You have to train all year, and specifically with your riders.
It's suddenly before this event, you go with Dylan Van Baarle and Wilco Kelderman. Maybe Wilco is not a good example because he is already in the team, but let's say Jos van Emden, and then 2 days before the event, you see each other, and hey, let's do it together, a team time trial. It's weird. I think it doesn't really make it more interesting.
Ja, wir haben gehört, Tom Dumoulin ist nicht so der große Fan von dieser Kombination aus 3 Männern und 3 Frauen, deren Zeiten dann eben addiert werden. Haltet ihr das für eine logische Idee, die Zeitfahren zu kombinieren? Oder was ist vielleicht auch ein Weg, der gerade bei den Fahrern vielleicht noch als gut erachtet wird für die Zukunft des Mannschaftszeitfahrens?
Ja, vielleicht sollten wir erstmal sagen, warum das Mannschaftszeitfahren nicht mehr fortgeführt wird, weil der Wettbewerb ist ja sehr attraktiv, auch für die Zuschauer. Aber es hat sich herausgestellt, dass es für die Teams einfach zu teuer war, nur für diesen einen Wettbewerb auch am Ende der Saison das gesamte Equipment hierher zu bringen und die gesamte Mannschaft hierher zu bringen. Deswegen ist es bei einigen Teams, finden die das gar nicht so schade, dass es zu Ende ist. Aber es wird überlegt, dass man diesen attraktiven Wettbewerb auch weitermachen könnte. Und da ist eine Idee, entweder Nationalmannschaften starten zu lassen, oder dass man halt einen, wie beim Biathlon, einen Mixed-Wettbewerb startet, beginnt, indem halt Männer und Frauen zusammenfahren. Und da ist natürlich klar, dass man jetzt eine Sechsermannschaft mit drei Männern und drei Frauen gleichzeitig nicht starten lassen kann, weil der Leistungsunterschied einfach zu groß wäre. Aber die Idee ist, zum Beispiel zwei Frauen am Anfang starten zu lassen, wie beim Biathlon, und danach zwei Männer. Und das wird im Moment gerade diskutiert.
Ja, das heißt, es ist so eine Art Staffel, die aber natürlich von der Umsetzung her natürlich sehr schwierig als Staffel durchzuführen ist, sondern wahrscheinlich werden es dann zwei Rennen, ein Frauenrennen und ein Männerrennen, die dann addiert werden. Und das ist auch genau das, was eben da dann wiederum der Kritikpunkt dran ist, weil eigentlich das dann auch nicht wirklich so ein wirklicher Teamwettbewerb zusammen ist, sondern halt zwei Rennen, die addiert werden. Und ja, das ist, wird dem Gedanke eigentlich auch nicht wirklich gerecht. Das ist ein sehr schwieriges, es gibt viele Überlegungen. Ich glaube, so wirklich eine wirklich gute Lösung gibt's wahrscheinlich einfach gar nicht, oder Peter?
Sehe ich ähnlich, zumal dieser Mixbewerb ja ein bisschen dieser olympische Gedanke im heutigen Sport ist, wo es modern ist, Männer und Frauen am Podium zu haben, was man ja grundsätzlich sagen muss, ein sehr, sehr schönes Bild bietet, aber es steht halt vor einem Hauptproblem, und das ist, wenn du es unterm Jahr diesen Bewerb nie durchführst, wie willst du den promoten, also wie willst du den bewerben? Und wie willst du den bekannt machen, wenn du ihn dann nur einmal im Jahr ausgetragen hast?
Ja, und dazu kommt auch eben die Vorbereitung. Also dadurch, dass es dann wirklich nur hier ist, also Dumoulin hat das ja auch gesagt, also dann trifft man sich halt zwei Tage vorher und fährt auf einmal dann mit der Nationalmannschaft. Anna van der Breggen hat mir das zum Beispiel gestern auch gesagt. Das macht keinen Sinn. Man kann überhaupt nicht von einem Teamzeitfahren dann reden, weil die noch überhaupt kein Team, kein geschlossenes Team dann sind, das richtig zusammen funktioniert. Man muss ja dazu wissen, dass die aktuellen Profiteams für das Teamzeitfahren tatsächlich Trainingslager einlegen. Also Quickstep Floors geht da in Belgien auf den Flugplatz und Sunweb hat das, glaube ich, letztes Jahr auch gemacht, gehen auf den Flugplatz trainieren da, Formation fahren. Canyon SRAM war hier eine Woche vor den Weltmeisterschaften schon und hat auf dem Kurs trainiert. Worak hat das gestern gesagt, 8 bis 9 Mal sind sie insgesamt die komplette Strecke abgefahren. Und ja, da gibt's extra Trainingslager, und das ist mit Nationalmannschaften während der Saison bei so einem vollen Profikalender eigentlich gar nicht machbar. Und dazu kommt noch ein anderes Problem. Logo, ne? Also ich glaube, Material, da haben sie sich auch ziemlich ausgelassen drüber, die Fahrer, schon in den letzten Jahren, wenn man drüber gesprochen hat.
Ja, das Problem ist ja, dass alle dann mit den gleichen Rädern fahren müssen. Und wo sollen die denn herkommen? Die Teams haben die bei sich unter Verschluss. Und das dürfte, glaube ich, kaum klappen. Wobei Max Schachmann, mit dem ich gesprochen hatte darüber, meinte, eine sechste Nationalmannschaft könnte Deutschland superstellen. Wahrscheinlich werden die auch für die nächsten Jahre dann auf Gold abonniert, weil Deutschland ja sehr, sehr gute Zeitfahrer hat, während es Nationen gibt, die da wohl überhaupt nicht antreten würden, weil die überhaupt nicht 6 Leute zusammenbringen würden.
Ja, für Medaillenspiegel wäre es aus deutscher Sicht nicht schlecht, aber ich glaube, die Österreicher sehen sich zum Beispiel auch gar nicht so schlecht an, wenn man auf sechs Männer geht und nicht die Mixstaffel betrachtet.
Aber bei der Mixstaffel wird es nicht so gut aussehen, aber für 6 Männer hat man gestern gesehen, also mit Michael Gogel und Matthias Brendle bei Trek, sowie dem Bora Quartett, wäre durchaus eine Medaillenchance.
Und Breitler noch dazu.
Ja. Wir haben dann noch einen Herrn Breitler dazu, der was im Zeitfahren sehr stark ist. Und auf der anderen Seite ist es ja in Österreich auch, die erste historische Medaille war damals in Villach im Mannschaftszeitfahren.
Also es wäre aus deutschsprachiger Nationenwertungssicht, glaube ich, tatsächlich gar nicht so schlecht, aber aus deutscher Sicht jetzt auch die Mixed-Staffel übrigens. Also die deutschen Frauen zusammen mit den besten deutschen Männern jeweils im Zeitfahren. Ich glaube, da gibt es nur die Holländerinnen und Holländer, die dann Gold wegschnappen würden, und wir wären auf Silber gebucht. Aber ja, wie gesagt, die Umsetzung ist halt das große Problem. Deswegen ist in meinen Augen eigentlich das, was wir bisher hatten, die beste Lösung.
Zumal ja dann noch zusätzlich dazu kommt, dass du nicht so viele Nationalteams haben wirst, die was 6 Fahrer aufstellen können. Ich meine, wir haben jetzt schon diskutiert mit 22 Starter bei den Herren und ich glaube 13 oder 14.
12 waren es
bei den 12 Teams bei den Damen. Dass es nicht unbedingt die große Dichte ist und das große Interesse da ist.
Ja, aber es würde halt wahrscheinlich noch dünner werden, wenn es die Nationen wären. Also ich sag mal, bei den Männern vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber Frauen, Nationalmannschaften, die dann wirklich ein Team aufstellen können, das wird tatsächlich sehr dünn. Weil ich meine, jetzt, wenn man sich die Profiteams anguckt, die da gefahren sind, da sind halt dann doch auch zum Beispiel sehr viele Holländerinnen drin. Und da reißt es dann irgendwann aus.
Also halten wir fest, es ist sehr schade, dass dieser Wettbewerb eingestellt wird und eine Lösung für einen neuen ist noch wirklich nicht gefunden. Ich fand es übrigens damals auch schade, dass das Vierer-Straßenrennen abgesagt wurde, dass der damals über 100 Kilometer ging und zwischen 1962 und 1994 ausgetragen wurde. Aber auch da passte dieser Wettbewerb einfach nicht mehr in die Zeit. Und genauso scheint es jetzt auch mit dem 6er Teamzeitfahren zu sein. Mal sehen, was wir nächstes Jahr oder in 2 Jahren haben.
Ich hoffe ja, dass sie irgendwann wieder auf die Idee kommen, es dann doch wieder einzuführen. Gerade weil eben für die Teams, für die Profiteams und gerade für die Frauen, ich habe ja auch mit Ronny Lauke, den können wir vielleicht gleich noch einspielen, darüber gesprochen, gerade für die Frauen ist es halt ein sehr wichtiger Wettbewerb gewesen, weil die haben nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich zu zeigen und hier halt bei der WM halt schon. Vielleicht können wir den gerade einspielen.
Machen wir gleich erstmal, machen wir eine kurze Pause zum Durchatmen und dann sind wir gleich wieder zurück mit dem Rückblick auf den ersten Wettkampftag der Rad-WM in Innsbruck hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com bei meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringe ich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind immer noch Felix Mattes, Joachim Logisch und Peter Maurer. Und wir sprechen über die Mannschaftszeitfahren bzw. das letzte Mannschaftszeitfahren vorerst in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Wir haben bereits so ein bisschen über mögliche Alternativen zur aktuellen Form gesprochen, wollen jetzt allerdings nochmal über die Frauenteams reden, die sich da vielleicht ein bisschen mehr noch drüber ärgern, dass es diesen Wettbewerb nicht mehr gibt. Und Felix hat es eben schon angesprochen. Er hat auch noch mit Ronny Lauke darüber gesprochen und was der zu sagen hatte, das hören wir uns jetzt mal an.
Das ist vielleicht auch gerade für euch Frauenteams ein noch viel wichtigere Event gewesen als für die Männerteams und deswegen noch schlimmer gewesen?
Also für die Teams, für die ich verantwortlich gezeichnet habe, war das immer von der ersten Austragung ein absolut hohes, wichtiges Saisonziel. Damit sind wir bei 7-mal uns ausgetragen. Damit haben wir jetzt 6-mal auf dem Podium gestanden, 1-mal nicht. Das war für uns immer sehr, sehr wichtig, weil wir der Meinung waren, dass es halt ein Produkt ist, das man auch nach draußen sehr gut darstellen kann für die Frauen. Immer so viele Möglichkeiten gibt es für uns nicht, was auch sichtbar ist. Somit war das hier auf der welthöchsten Stufe. War das eine geile Plattform, die wir immer gern genutzt haben, um zu präsentieren und auch immer uns absolut speziell darauf vorbereitet haben, was halt zum Glück oft sehr gut ging, manchmal eben auch nicht. Aber jetzt sind wir die Letzten, die es gewonnen haben. Und bis die UCI sich wieder für was anderes entscheidet, bleiben wir es erstmal. Und das ist natürlich ein hammergeiles Gefühl.
Ja, für die Frauen fällt damit natürlich eine große Chance weg, sich zu präsentieren. Muss sich die UCI gerade im Blick auf die Frauen dann andere Möglichkeiten überlegen, dass sie sich eben im Rahmen des großen Radsportzirkuses präsentieren können?
Ja, sicher, das versuchen sie oder machen sie ja auch die ganze Zeit schon, aber das ist eben genau das Schwierige an so einer Entscheidung. Sie schreiben sich die ganze Zeit auf die Fahne, dass sie für den Frauenradsport pushen wollen und so weiter, und dann nehmen sie dem Frauenradsport aber eine der wichtigsten Plattformen oder den Sponsoren in diesem Sport eine der wichtigsten Plattformen. Lauki ist mit Abstand nicht der Einzige, der da so drüber spricht. Der Teamchef von Canyon SRAM, ich habe auch mit Danny Stamm gestern vom Bull Stolmans, dem Chef, drüber gesprochen, der auch gesagt hat, für seine Sponsoren war das immer ein sehr wichtiges Event. Und die Teamchefs oder die Manager wurden da von der UCI nicht zu befragt, weil das muss man ja auch dazu wissen, letztendlich, wie Logo das ja am Anfang auch erklärt hat, dass es Mannschaftszeitfahren nicht mehr geben wird, soll angeblich auch auf Hinarbeit der Teams quasi so geschehen sein, weil die es größtenteils für zu teuer gehalten haben. Bei den Frauenteams hat man da scheinbar nicht nachgefragt. Also zumindest Danny Stamm hat zu mir gesagt, ja, obviously I'm not important enough. Und ich meine, der ist der Manager vom bisher erfolgreichsten, größten Frauenteam. Also ja, das wirft schon ein sehr fragwürdiges Licht da auf diese Entscheidung. Und was übrigens ja auch noch ganz interessant ist, jetzt unabhängig jetzt von den Frauen, sondern insgesamt, wie sich das Ganze dann bei den Weltmeisterschaften in Zukunft darstellt, was zum Beispiel auch die Infrastrukturen der Verbände angeht. Weil gerade in den letzten Jahren, wo es weitere Reisen gab, haben die Verbände oft von den Profiteams profitiert, die vor Ort waren, weil die nämlich Mannschaftsbusse haben und diese Mannschaftsbusse mitgebracht haben. Letztes Jahr in Bergen gab es einen Bora-Mannschaftsbus zum Beispiel, in dem die deutsche Nationalmannschaft sich immer vor den Rennen und nach den Rennen aufhalten konnte. Und solche Mannschaftsbusse hat von den Nationalverbänden eigentlich keiner. Und letztendlich haben sie bisher davon profitiert, dass die Profiteams, die dann dort mit hingebracht haben, für die Mannschaftszeit fahren und konnten die dann quasi anmieten. Jetzt müssten sie auch den ganzen Transfer des Busses zum WM-Ort vom Verband aus zahlen. Also ich glaube, auch die Nationalverbände finden das nicht so besonders toll, wenn sie auf ihr Konto schauen, dass dieses Rennen wieder weg ist.
Könnte sich dann die Entscheidung, die Mannschaftszeitfahren in der Form aus dem Programm zu nehmen, generell auf die Attraktivität der Wettbewerbe auswirken? Wenn du jetzt eben die Problematik ansprichst mit den Teambussen, dass dann manche Teams generell sich zweimal überlegen, an dem Wettbewerb teilzunehmen, oder reicht das noch nicht, um eben die Weltmeisterschaften, einen der wichtigsten Wettbewerbe, dann doch im Radsport sausen zu lassen?
Es könnte unbequemer werden für die Fahrer, weil sie einfach nicht mehr den Komfort haben, sich in einem großen Bus umziehen zu müssen. Kleinere Nationen werden sich wahrscheinlich dann wie früher auch auf der Straße umziehen. Also im schlimmsten Fall, der Komfort ist halt weg. Und gerade wenn es mal schlechtes Wetter ist oder regnet, dann ist das sicherlich nicht sehr angenehm, wenn man sich in einem kleinen VW-Bus oder sowas aufhalten muss, bis man an den Start gehen kann.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es jetzt letztendlich dann dafür sorgt, dass irgendjemand nicht zur WM fährt. Also die WM gab es auch vor 2012 und hat auch damals funktioniert. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie so weitreichende Folgen hat. Aber
genau, das sehe ich auch so.
Wie gesagt, finanziell macht es unter Umständen schon einen Unterschied.
Ja, und vielleicht, was man in diesem Blick noch gar nicht anspricht, ist auch der Beginn der WM. Ja. Weil nämlich das Teamzeitfahren am ersten Sonntag startet und eigentlich dadurch ein bisschen ein Publikumsmagnet ist. Da ist ja die Frage, wie man das Programm ändert, ob dann vielleicht das Herren-Einzelzeitfahren jetzt fast 7 Tage dann vor dem Straßenrennen passieren wird.
Ja, das ist zum Beispiel auch ein Gedanke. Also die Wochenenden sind ja die Zuschauermagneten sind die Geldbringer quasi für Radsport. Sieht man ja auch an der Planung über den ganzen Saisonkalender, dass immer die Wochenenden die Goldtermine sind und dass man versucht, Rundfahrten so zu stutzen, dass sie nur ein Wochenende belegen, damit man mehr Rennen hat, die an Wochenenden stattfinden können. Und so ist es bei der WM dann unter Umständen tatsächlich auch eine Überlegung, ob man dann das Programm halt arg umstrukturiert. Wieder.
Oder es sogar eher mehr zusammenfasst, dann dass es noch knapper werden kann.
Oder genau, oder dass eben die WM noch kürzer wird.
Und wenn die WM noch kürzer wird, wird wahrscheinlich ein bisschen dieser WM-Flair auch verloren gehen.
Ja, ja. Sehr guter Einwand von Peter, weil jetzt sind die Leute hier in Innsbruck sensibilisiert. Es war ein sehr attraktiver Wettbewerb. Sie wissen, wir haben das jetzt in der Stadt, ist die Rad-WM. Wenn das mit Junioren und Juniorinnenrennen anfängt, da wissen wir ja, dass die nicht so viel Zuschauer ziehen. Und wenn dann das Rennen erst wieder losgeht mit dem Zeitfahren am Mittwoch und dann am Wochenende mit den Elite-Rennen, also ich denke, dass die Attraktivität insofern schon leiden kann.
Wobei man natürlich andersrum auch sagen muss, dass für den Veranstaltungsort es um einiges einfacher oder besser ist, wenn der, ja, einfacher, sagen wir mal, ist. Besser muss der Veranstaltungsort für sich entscheiden, aber einfacher ist auf jeden Fall, wenn es weniger Tage sind, weil man muss ja auch ehrlich sein, so eine WM, so eine Rad-WM ist ein tolles Event für Radsportfans und für Sportfans, aber in den meisten Städten dieser Welt ist der Großteil der Bevölkerung eher so eingestellt, dass er sagt, ja, das ist schon eine Einschränkung für uns. Wir müssen jetzt anders parken, wir können nicht, wann wir wollen, zum Supermarkt fahren oder was weiß ich. Und wenn das halt an weniger Tagen der Fall ist, ist es für die findet man vielleicht auch wieder leichter Ausrichtungsorte.
Ja, aber da könnte Peters Einwand auch wieder gelten. Also also ich weiß von Leuten, die hier in Innsbruck wohnen, dass der Wettbewerb, die Rad-WM sehr umstritten ist, weil doch sehr massiv gesperrt wurde. Wenn die Leute dann wegen Rennen, die auf ihre nicht nach Hause kommen oder nicht parken können oder aufgehalten werden für Rennen, die sie überhaupt nicht akzeptieren, weil es halt Junioren oder Jugendrennen sind, von denen sie sowieso keine Ahnung haben, dann ist das dann steigt der Unmut, bis dann halt der große Event losgeht. Durch das Mannschaftszeitfahren war natürlich jetzt schon eine große Aufmerksamkeit in der Stadt und die Leute wissen, warum sie nicht gleich nach Hause kommen, wenn sie direkt nach Hause fahren wollen.
Ich glaube, dass den Leuten, die sich darüber ärgern, das ist ganz egal, ob das ein Profi oder ein Juniorenrennen ist, die finden es einfach scheiße, dass sie nicht nach Hause kommen. Ob die meinen, dass das jetzt wichtigere oder unwichtigere Sportler sind, ist denen, glaube ich, am Ende wurscht. Vielleicht haben sie sogar mit jungen 16, 17, 18-jährigen Jungs und Mädels eher noch ein Mitgefühl als mit irgendwelchen gestandenen Profis, wo sie meinen, dass die Millionen verdienen, weil sie halt so teuer angezogen sind.
Ja, aber im Prinzip wird das egal sein. Also diese Leute wird auch ein Kinderlauf stören.
Ja,
das ist richtig. Und da ist es jetzt wirklich egal, ob das jetzt DOC-Weltmeisterschaften sind oder nicht. Vielleicht aus anderem Punkt, wie wir nochmal gesprochen haben. Also aus österreichischer Sicht muss ich sagen, dieses Mannschaftszeitfahren war eigentlich für der perfekte Kickoff. Ja, du hattest prominente Fahrer dabei für die Medien mit Toni Martin. Wir hatten 22 österreichische Athleten am Start. Also mit dem Mannschaftszeitfahren ist die Weltmeisterschaft jetzt endgültig in Österreich angekommen. Ja, ja. Und es wäre schade oder der Gedanke daran, wenn du das jetzt nicht hast und du beginnst jetzt mit den Juniorinnen oder den U23 Fahrern, ich weiß nicht, ob du denselben Sprung mitbringst.
Ja, das stimmt. Da hat er recht. Also gerade mit den 22 Österreichern, die durch die ganzen Continental-Teams gestern am Start standen, ist mit Sicherheit gerade für das Publikum, das keine Ahnung hat, schon auch irgendwie ein ganz guter Anfangspunkt.
Ja, und ich denke auch, das ist nicht nur für die österreichischen Continental-Teams wichtig. Also Lotto Kernhaus fuhr mit. Ist auch eine schöne Bühne, wenn du dich so präsentieren kannst mit einer U23-Mannschaft. Du kannst dich messen gegen die Besten der Welt. Und wenn man die Ergebnisliste hinten betrachtet, dann ist das eigentlich sehr erfolgreich abgelaufen. Und du weißt, was fehlt dir zu den besten Profis. Und ich glaube, das war jetzt die letzten Jahre nicht anders mit den norwegischen Teams in Bergen.
Ja, das wäre nächstes Jahr in Yorkshire mit Sicherheit großartig gewesen, gerade in dem Boomland Großbritannien. Da wäre das mit Sicherheit ziemlich abgefeiert worden, wenn da die kleineren britischen Teams, die ja ihre sehr gut laufende Rennserie haben, ja, das wäre mit Sicherheit gar nicht schlecht gewesen, aber wird nicht sein.
Ja, ich denke, wir können festhalten, dass es viele offene Fragen gibt, die wir jetzt hier zu Genüge diskutieren können, aber zu einer Lösung wird dann am Ende eher die UCI kommen als wir. Fakt ist, es gibt genug Fahrern oder eigentlich allen Fahrern wird das Zeitfahren fehlen, die Diskussion oder das Mannschaftszeitfahren und die Diskussion beschränken sich eher dann auf die Nachfolge und wie das Mannschaftszeitfahren ersetzt werden könnte. Ich denke, damit können wir auch das Projekt oder das Kapitel Mannschaftszeitfahren abschließen. Die beiden Titelträger haben wir ausführlichst gewürdigt und es wird dann am heutigen Tag weitergehen mit den ersten Einzelzeitfahren, die U23, unter anderem Max Kanter und Lennart Kemner werden dort am Start sein und auch die Junioren werden dort ihre Wettbewerbe ausfahren. Das werden wir dann natürlich alles noch bei Zeiten für euch aufarbeiten. Für heute soll es das erstmal gewesen sein mit Radiotour, dem Radsport-Podcast in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Felix Mattes, Joachim Logisch und Peter Maurer für eure Zeit und eure Expertise. Dankeschön.
Bitteschön, ihr solltet U23 nachher auf jeden Fall schauen, weil es sind nicht nur deutsche Medaillenhoffnungen, sondern ich glaube, die Österreicher haben auch
zumindest zwei Fahrer, die was in die Top 10 kommen können, und auch die deutschen Fahrer, was um Medaillen mitsprechen können, also es wird ein attraktives Zeitfahren werden.
Und wir werden es natürlich für euch, genau wie alle anderen Rennen, hier dann aufarbeiten, auswerten und ähnliches drüber sprechen. Das war Radiotour Tag 1 von der Rad-WM und wir hören uns dann, wie gesagt, den nächsten Tagen wieder mit dem Vorschauen auf die Mannschaftszeitfahren der Elite, also der Damen und Herren des etwas, des Seniorenbereiches, kann man nicht sagen, sondern des Profibereiches. Und ja, damit geht's dann weiter. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal.
Ich habe noch eine Idee übrigens. Ja. Wenn du gerade schon verabschiedest, aber ich habe noch eine Idee. Wir sind heute Abend, wir werden ja morgen wieder sprechen und wir sind heute Abend aber noch beim Bund Deutscher Radfahrer im Hotel und ich glaube, der Peter ist auch bei den Österreichern, mit Blick auf die Einzelzeitfahren und haben da die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Also wenn irgendjemand von unseren Zuhörern auf die Idee kommt, eine Frage anbringen zu wollen, die vielleicht über das, ja, wie fühlst du dich eigentlich, Toni, vorm Einzelzeitfahren hinausgeht, dann her damit und dann wird der Lukas die an uns weiterleiten und dann versuchen wir die irgendwie unterzubringen. Die Pressegespräche bei der WM sind meistens relativ ausführlich und deswegen es gibt dann mit Sicherheit auch die Möglichkeit, darüber zu
Genau, sprechen. Hashtag Radiotour bei Twitter oder @FelixMattes oder @Luke_Crew, das sind die Twitter-Handles, unter denen ihr uns erreichen könnt und damit jetzt aber einen schönen Tag wünschen wir euch und wir hören uns dann eben zur nächsten Ausgabe morgen wieder, vielleicht mit einigen beantworteten Fragen im Gepäck, aber auf jeden Fall mit den Vorschauen auf die Einzelzeitfahren. Bis dahin, tschüss!
Tschüss! Tschüss.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllenhoff, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.